Ja, wir haben die Fortsetzung unserer Veranstaltungsreihe Stadt wert schätzen, reden über Berlins Zukunft, initiiert von Architekten für Architekten und Zukunftsgeräusche in Kooperation mit Plattform Nachwuchsarchitekten und den Tempelhofer Freiheit Pionierprojekten Lernort Natur und Grünes Klassenzimmer. Mit freundlicher Unterstützung vom Kompetenzzentrum Großsiedlungen. Mit freundlicher Unterstützung, danke, vom Kompetenzzentrum Großsiedlungen und unseren Netzwerkpartnern Alape, Carpet Concept, Mosateils, Wilkan sowie dem Versicherungsbüro Wolfgang Ott und Robert Huber.
Ja, ich sage kurz noch von meiner Seite, hallo, ich wurde ja gerade schon kurz vorgestellt, Robert Huber ist mein Name von Zukunftsgeräusche. Wir sind hier zusammen mit den Architekten für Architekten, die Veranstalter, haben auch dieses Gebäude hier konzipiert und zusammen mit den eben schon erwähnten Pionierprojekten errichtet. Der Bauhaus Reuse Pavillon ist es getauft, weil wir hier aus Fenstern hinausgucken, die früher mal im Bauhaus Dessau eingebaut waren, und zwar an der Nordfassade und die oben im Schettach am Atelierflügel. Das heißt, das ist hier transferiertes UNESCO-Weltkulturerbe. Und interessanterweise sind das die Fenster, die 1976 dort eingebaut wurden von der damaligen DDR, die sich da dem Erbe der Moderne besonnen hat und überlegt hat, wie kann man das denn erhalten. Ganz früher nach dem Krieg war das ja, und das ist ganz früher, aber nach dem Krieg gab es eben eine doch deutliche Zerstörung, und dann gab es eben diesen Sanierungsbedarf da in den 70er Jahren. Ja, das nur mal ganz kurz zum Gebäude. Sie können das gerne nachlesen auf www.bauhaus-reuse.de. Ist ja auch hier dann nochmal dokumentiert, wie die auch hierher gekommen sind, wie die Fenster vom Bauhaus Dessau zur Verfügung gestellt wurden und wieso wir hier heute so schön sitzen dürfen. Apropos sitzen, wir sitzen hier auf dem Boden. Vielleicht auch noch kurz zu erwähnen, das sind die Holzstege, die vorher zwischenzeitlich jetzt in der Baugrube des Palast der Republik verlegt waren, die jetzt auch nicht mehr gebraucht werden, weil ja jetzt bald oder schon gebaut wird. Und somit haben wir hier so ein aktuelles und ein bisschen länger vergangenes Konglomerat aus Bauteilen und haben daraus ein sehr, ich denke, nützliches Gebäude hier errichten können. Ja, ich freue mich, dass Sie heute zahlreich gekommen sind und freue mich auf die Diskussion. Ja. Danke Ihnen, wenn Sie was zu trinken oder einen kleinen Snack möchten, ist es da nebenan.
Vielen Dank, Robert Huber, für die Einleitung. Und wir wissen jetzt, dass wir uns hier auf wertvollem Grund befinden und auch noch recycelbar, abbaubar und wieder woanders aufbaubar. Das hatten wir letztes Jahr auch schon in einem anderen temporären Pavillon, unsere andere Veranstaltungsreihe. Der steht jetzt dort am Südende des Tempelhofer Feldes. Deswegen haben sich auch einige schon verlaufen, den falschen Pavillon angesteuert. Wir hatten am 16. August unsere erste Veranstaltung zum Thema offene Wettbewerbsverfahren und wie die Öffentlichkeit bei kooperativen Verfahren eingebunden werden kann, mit Peter Ostendorf und Michael Mackenroth, Gudrun Sack und Johannes Stumpf. Heute freue ich mich sehr, dass ich zum Thema Stadt und Mobilität mit dem Themenschwerpunkt Eine Stadt fährt Rad den Staatssekretär Christian Gäbler begrüßen darf von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Und Kollege Burkhard Horn, Ansprechpartner Radverkehr in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung 7a, Grundsatzangelegenheiten, heißt ja sehr schön, der Verkehrspolitik. Dann Eva-Maria Scheel zu meiner Rechten, Landesvorsitzende des ADFC Berlin e.V. Wir haben auch Susanne Grittner, die wollte aber lieber im Publikum sitzen anstatt des Podiums, und sie kommt auch etwas später, weil sie dienstlich noch zu tun hat. Auch Mitorganisatorin der Sternfahrt vom ADFC Berlin initiiert. Und Marco Teubert wird sich auch etwas verspäten. Er muss noch seinen Laden zusperren. Er hat nämlich ein Mobilcenter für gebrauchte Fahrräder in Berlin-Kreuzberg. Und warum wir ihn heute auch hier haben möchten, ist, er hat ein Fahrradverleih-Pionierfeld-Projekt hier am Tempelhofer Damm, und wir wollen ihn dann auch nachher fragen über seine Erfahrungen dort. Mein Name ist Theresa Keilhacker, freischaffende Architektin und Mitglied im Netzwerk Architekten für Architekten, die, wie ich schon gesagt, Mitinitiatoren der Veranstaltungsreihe Stadt wertschätzen sind. Ja, warum, wird sich vielleicht mancher gewundert haben, interessieren sich Stadtplaner, Architekten oder Landschaftsarchitekten für das Thema Stadt und Mobilität. Wir denken innovativ und ganzheitlich, zumindest wollen wir das tun. Und Baukultur geht alle an. Planen und Bauen hat viel mit Klimapolitik zu tun. Bauen verbraucht eine Menge Energie. Umbauen und Sanieren im Bestand kann aber auch helfen, viel Energie zu sparen. Und energieeffizientes Planen und Bauen hängt eng mit Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik zusammen. Den Themenschwerpunkt Rad haben wir heute gewählt, weil viele von uns täglich Fahrrad fahren. Und zwar nicht nur zu Hause auf dem Hometrainer, sondern um zum Teil weite Strecken in der Stadt zurückzulegen und effizient für unsere beruflichen Termine wahrzunehmen. Wir werden deshalb heute unter anderem die Radverkehrsstrategie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt intensiv mit unseren Gästen diskutieren. Die Finanzierungsschwerpunkte dafür bis September 2016. Sowie die Einbindung in das Klimaschutzkonzept Berlins für 2020 erfragen. Aber auch einen Vergleich über die Landesgrenzen hinaus, vielleicht in andere Städte wagen und mit Ihnen gemeinsam hernach gemeinsam Ideen entwickeln, wie man eine fahrradfreundliche Stadt weiterentwickeln kann. Ich hoffe, Sie werden sich dann nachher auch angeregt beteiligen an diesem offenen Gespräch. Ich möchte eingangs aus dem Koalitionsvertrag zwischen der SPD und der CDU vom Herbst 2011 zitieren. Da heißt es nämlich, Berlin soll bis zum Jahr 2050 zu einer klimaneutralen Stadt werden. In einem ersten wichtigen Zwischenschritt sind die CO2-Emissionen bis 2020 um mindestens 40% im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Weitere Zielmarken für 2030 und 2040 werden wir festschreiben. Der Berliner Senat wird zur Erreichung dieser Ziele ein verbindliches Aktionsprogramm für eine zukunftsfähige Klimapolitik auflegen. Es ist unsere Verantwortung, bei diesem Prozess ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft in Einklang zu bringen. Neben dem Bereich Wohnen wird die Koalition auch für die Sektoren Energieversorgung, Verkehr, Gewerbe, Handel, Industrie und Privatverbraucher konkrete Klimaschutzziele benennen. Deshalb ist heute das Thema auch besonders wichtig und wir freuen uns sehr, dass Staatssekretär Gäbler die Zeit gefunden hat, bei uns zu sein und uns vielleicht gleich zu Anfang ein paar dieser Bausteine heute mitzuteilen, die das verbindliche Aktionsprogramm der Großen Koalition konkret im Sektor Verkehr entwickelt hat. Herr Gäbler, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Also muss zunächst einmal etwas einschränkend sagen, das Aktionsprogramm steht in der Koalitionsvereinbarung, damit existiert es aber noch nicht, sondern es muss erarbeitet werden und damit werden wir Ende dieses Jahres beginnen. Also insofern kann ich Ihnen Details eines Programms, was noch zu erstellen ist, jetzt sicherlich nicht nennen. Wichtig ist aber tatsächlich, ich bin ja nicht nur für den Verkehrsbereich, sondern auch für den Umweltbereich zuständig in der Senatsverwaltung, dass wir eben aus der Sicht klimaneutrale Stadt und andere Ziele, die wir für Nachhaltigkeit haben, eben für die verschiedenen Sektoren tatsächlich Anforderungen formulieren. Das ist natürlich auch schon Bestandteil der Stadtentwicklungspläne der vergangenen Jahre, dass auch da immer die Frage der Stadtgestaltung, der Nachhaltigkeit und auch die Umweltauswirkungen ein wichtiger Bestandteil war. Aber wenn wir uns dieses ehrgeizige Ziel gesetzt haben, klimaneutrale Stadt 2050, dann muss da eben auch konkret in allen Bereichen etwas getan werden und das muss man dann auch zwischendurch immer bilanzieren und gucken, was muss man eventuell noch mehr tun. Für den Verkehrsbereich vielleicht noch einen Hinweis, weil Sie vorhin gesagt haben, warum beschäftigen sich Architektinnen und Architekten eigentlich mit Mobilität? Ich kann das nur durchaus begrüßen, weil ja Mobilität sehr viel auch mit Stadtgestalt, Stadtgestaltung zu tun hat. Wir sehen das ja in Berlin, kann man ja die verschiedenen Epochen auch immer noch ablesen, die aber natürlich auf das Stadtbild, auf die Stadtstruktur Auswirkungen haben. Angefangen von den alten Heerwegen, sage ich mal, über die Eisenbahnstrecken, die natürlich auch starke Zäsuren gemacht haben, bis dann hin zu den 50er und 60er Jahren, wo eben die autogerechte Stadt etwas im Vordergrund stand. Daraus muss man natürlich auch insofern Konsequenzen ziehen, wenn man sagt, wir denken jetzt anders, wir wollen Vorrang für den Umweltverbund, also für öffentliche Verkehrsmittel, für Fahrrad, für Fußgänger. Da muss sich das in der Stadtstruktur und Stadtgestaltung natürlich auch wiederfinden. Das ist zum einen ein Lernprozess für die Einwohnerinnen und Einwohner, auch für die Planerinnen und Planer. Und es ist dann zum anderen auch ein schrittweiser Prozess, wo man wirklich den Umbau zu einer nachhaltiger mobilen Gesellschaft dann auch hinbekommt. Das ist dann schon ein Teil des Beitrages für dieses Aktionsprogramm Nachhaltigkeit. Aber selbstverständlich wollen wir weiterhin die nachhaltigen Verkehrsmittel, die also wenig oder gar keine Klimaauswirkungen haben, die besonders fördern. Das steht für den Verkehrsbereich dann auch im Mittelpunkt.
Und damit fürs Rad, hoffe ich, weil wir ja keine CO2-Fresser sind, bekannterweise.
Also der umweltfreundlichste, die umweltfreundlichste Fortbewegungsmöglichkeit ist natürlich zu Fuß zu gehen, muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber das Fahrrad kommt gleich dahinter und ist natürlich besser geeignet, größere Wege zu überwinden. Insofern liegt der Fokus auch darauf und ich glaube, wir können über die letzten Jahre auch durchaus einige Erfolge verzeichnen, dass der Fahrradverkehr eben deutlich zugenommen hat, dass die Fahrradinfrastruktur deutlich verbessert worden ist. Trotzdem gibt es natürlich viele Punkte, die man noch besser machen kann oder wo es auch wirklich Ergänzungsbedarf gibt. Und da sind wir mit dem ADFC, denke ich, in einem konstruktiven Dialog. Da gibt es manchmal auch kritische Punkte, wo es nicht schnell genug geht für die einen oder zu schnell für die anderen. Und das Geld ist natürlich immer ein Streitpunkt, aber grundsätzlich setzen wir darauf, dass der Senat sich auch insgesamt hinter diese Linie stellt.
Sie haben ja das Stichwort selber genannt. Es ist immer wieder auch ein Finanzierungsthema und es hat immerhin in den Zeitungen gestanden, dass Ihre Verwaltung eigentlich einen neuen Radverkehrsstrategieplanentwurf parat hätte, der aber einen Anstieg in den Investitionskosten vorsähe, der jetzt offenbar von einem großen Koalitionspartner nicht mit unterstützt wird. Wie sind da jetzt die Verhandlungen im Moment? Ich weiß auch, Herr Nussbaum ist nicht sehr, hat es wohl ein bisschen blockiert, aber Stadtentwicklungssenator Müller sagte, er wolle noch mal mit den verschiedenen Verwaltungen dort reden, Finanzen und mit dem Koalitionspartner reden. Was ist das Ergebnis? Werden jetzt diese Mittel aufgestockt, die Investitionsmittel oder nicht?
Das hängt von den Gesprächen ab, die Herr Müller ja schon richtigerweise angekündigt hat. Also ich glaube, der Alarm war ein bisschen früh, auch wenn ich ihn verstehen kann. Es handelt sich jetzt um die erste Runde von Mitzeichnung, wo alle erstmal ihre Grundsatzpositionen auch nennen. Und dann muss man eben sehen, wie man sich am Ende verständigt. Und der Streit ist auch an bestimmten Stellen nicht ganz nachvollziehbar. Wir haben gesagt, wir wollen perspektivisch, das steht übrigens auch schon seit Jahren in den verschiedenen Papieren drin, perspektivisch dazu kommen, dass wir mindestens 5 € pro Einwohner und Jahr für Radverkehrsmaßnahmen, für Fahrradinfrastruktur ausgeben. Wenn man sich jetzt nur die Titel anguckt, die speziell für Radverkehr im Haushalt stehen, bedeutet das tatsächlich eine deutliche Steigerung, eine sehr deutliche Steigerung. Wenn ich aber mal gucke, was ich insgesamt jetzt schon für Fahrradverkehr ausgebe, auch im Rahmen von normaler Straßeninstandsetzung und Straßenbau, dann bin ich da schon etwas näher dran. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, wir müssen dazu kommen, dass wir sagen, der Radverkehr ist ein integraler Bestandteil des Straßenverkehrs. Und deshalb muss er auch integraler Bestandteil der Finanzierung an der Stelle sein. Ich brauche keine Sonderprogramme, sondern ich muss im Rahmen der Mittel, die für Straßenbau zur Verfügung stehen, einen entsprechenden Anteil für den Radverkehr auch umsetzen. Und über diese Logik sprechen wir gerade mit der Finanzverwaltung. Dann bleibt zwar immer noch die Frage, wie viel Geld habe ich insgesamt, aber diese Frage, was gebe ich an Sondermitteln für den Radverkehr aus, die ist dann nicht mehr ganz so relevant.
Naja, es geht nicht um Sondermittel, sondern es geht um eine Verstetigung der Mittel. Wir haben ja einen wachsenden Radverkehr, das haben Sie selber auch gesagt, der allerdings eigentlich von selbst wächst, ohne dass die Senatsverwaltung dazu was tun müsste. Es ist einfach ein Trend, der hier stattfindet und nicht aufzuhalten ist. Das heißt, man wundert sich dann schon, warum 5,5 Millionen im Moment nur investiert werden und man
ja, aber das ist aber gerade falsch. Tut mir leid, weil Sie reden jetzt von den Sondermitteln. Und ich rede von dem, wo speziell drüber steht, Fahrradverkehr. Aber ja, der Fahrradverkehr wird ja nicht getrennt vom übrigen Straßenverkehr geführt an vielen Stellen. Und deswegen ist das, was im Bereich Straßeninstandsetzung gemacht wird, was nicht unter der Überschrift Radverkehr steht, zum Teil natürlich auch für den Fahrradverkehr. Und daher habe ich gesagt, man muss das einfach mal integriert betrachten und sagen, ich will für den Radverkehr von den Straßeninstandsetzungsmitteln einen angemessenen Teil für Fahrradfragen, Fahrradinfrastruktur. Und das muss ich im Prinzip durchsetzen und mich nicht immer über Sondertöpfe streiten, sondern der Gesamtetat ist sozusagen die Frage. Und da streben wir an, dass der entsprechende Anteil, und wenn es aber ja bei 15% Radverkehr, haben wir auf ungefähr 15%, wenn man alles mal zusammenrechnet, sind wir noch nicht ganz, aber fast bei 15%. Wir sind aber noch nicht bei den 5 Euro pro Einwohner und Jahr. Das liegt aber unter anderem daran, dass die Straßen- und Pflanzungsmittel insgesamt etwas niedrig angesetzt sind. Also von daher, insgesamt wollen wir den Unterhaltungsetat erhöhen, dabei den Fahrradanteil aber auch sichern.
Und wie hoch ist der jetzt für die gesamte Straßeninstandsetzung der Etat? Wenn Sie sagen, 15% davon ist für Rad?
Also wir sind jetzt ungefähr im Bereich zwischen 60 und 70 Millionen, je nachdem, wie man das rechnet. Und das, was wir für Fahrradinfrastruktur ausgeben, kann man irgendwo zwischen 8 und 10 Millionen ansetzen davon, wenn man alles zusammenzählt. Also deshalb sage ich ja, wir liegen da gar nicht so schlecht in dem Anteil, aber in der Gesamtsumme ist es noch ein bisschen wenig. Und deswegen wollen wir das auch in dem Zusammenhang aufstocken und auch bei den Bezirken die Bewusstsein dafür wecken, dass eben aus dem normalen Straßeninstandhaltungsetat Fahrradmaßnahmen genauso zu machen sind und nicht immer nur aus Sondermitteln, wo man sagt, da brauchen wir jetzt zusätzliches Geld.
Verstehe. Ja, Frau Scheel, Sie hatten gleich auch, wollten glaube ich dazu was sagen, denn offensichtlich müssen mit den Mitteln hier in Berlin sehr sparsam immer umgegangen werden. Es sind immer zu wenig da. Was wären denn Ihre Hauptinvestitionspunkte, die Sie da rauspicken würden aus der neuen Fahrradstrategieplanung, die Ihnen am wichtigsten sind?
Ja, ich möchte erstmal auf Herrn Gäbler eigentlich ein bisschen eingehen. Also ich denke, man kann das natürlich auch ein bisschen schön rechnen, indem man sagt, was beim Straßenbau auch, wo der Radverkehr von profitiert, sag ich mal, wenn man das Geld mit einberechnet, weil ich denke, also das ist mir ein bisschen vage, die Rechnung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, der Etat, also so wie es jetzt auch in der Radverkehrsstrategie vorgesehen ist, die 5 Euro pro Einwohner, das haben andere Städte wie Münster, Kopenhagen, haben das schon seit Jahren etabliert. Und ich denke, wenn wir wirklich dahin möchten, dass wir eine fahrradgerechte Stadt haben, wirklich ein System, was wirklich modern und fahrradgemäß gebaut wird, dann geht das unter diesem Satz überhaupt nicht. Also ich möchte noch einen Schritt weiter gehen eigentlich und fragen, im Grunde genommen, jetzt sind heute Planer hier und der Etat geht vom Straßenbau, sagt Radverkehrsplanung. Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter denken und einfach mal dazu nehmen, Radfahren ist gesund, hält fit. Ja? Also die Nachhaltigkeit, warum nicht Ressort wie Gesundheit hinzunehmen? Warum nicht sagen, das hat, ja warum, da kann man auch überschneidend, glaube ich, vom Etat vielleicht mal überlegen, warum sich nicht auch an den Tisch setzen, vielleicht heute auch einer von Gesundheit dabei, wenn einer dabei gewesen wäre vom Senat, wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, dass wir auch mal die Grenzen durchbrechen, dass nur die Planer hier sitzen, sondern wirklich uns klar machen, einmal vom Etat, dass man überschneidend arbeiten könnte, gucken könnte, inwieweit kann man Gesundheit beteiligen, weil Gesundheit nachhaltig gedacht und gesehen, Fahrradfahren hält fit, das heißt auch, dass Probleme im Alltag, die später auftauchen, auch zu vermeiden sind durchs Radfahren. Also warum soll man nicht auch diesen Etat des Ressorts dazu nehmen mal? Ja. Das ist für mich angedacht, auch für die Zukunft, weil ich denke, das wäre für mich eigentlich der nächste Schritt. Also der erste Schritt, Radverkehrsstrategie, dass da die 5 Euro, die eingesetzt sind, dass das unterzeichnet wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie im Haushalt eingestellt sind. Das ist ja auch nochmal eine zweite Frage. Das heißt also, die erste wichtige Sache ist wirklich kurzfristig jetzt, wie lange das dauert, weiß ich nicht, aber ich hoffe ja, dass wir werden auch, ich denke, der ADFC, wir werden auch gut dranbleiben da an dem Thema und das sehen, dass das forciert wird. Das ist erstmal Minimum eigentlich, um eine Fahrradinfrastruktur zu gestalten, die wirklich modern ist.
Ja, zumal sich ja auch Berlin damit schmücken konnte. Herr Horn, ich möchte gerne an Sie die Frage stellen. Sie haben ja, glaube ich, auch mitgearbeitet an der Radverkehrsstrategie, oder?
Kann man so sagen,
ja. Ja, das heißt, Sie haben da sicher auch Ihre Lieblinge da in der Strategie, die vielleicht jetzt so ein bisschen in Frage stehen, weil die Finanzierung nicht ganz gesichert ist. Was würden Sie denn rausgreifen als wichtige Punkte, die unbedingt umgesetzt werden müssen?
Ich denke, das ist schwer, das jetzt irgendwie bestimmte Dinge rauszuseparieren, weil wir sagen ja immer, als Planer und also auch als Verbände, Radverkehr ist ein System, das kann man nicht nur auf Infrastruktur reduzieren, dazu wird genauso gut das Thema Kommunikation, Mobilitätserziehung, die Aspekte Gesundheit, die Sie angesprochen haben, das ist ja ein System, das ineinander greift und das zusammengehört, Service etc. pp. Die Radverkehrsstrategie ist ja jetzt nichts komplett Neues. Wir haben ja eine erste bereits in 2004 vom Senat beschlossen und da mittlerweile auch eine ganze Menge, denke ich, von umgesetzt. Sicherlich noch nicht genug, aber eine ganze Menge, was auch sichtbar ist in der Stadt.
So, geben Sie mal Beispiele. Außer den sichtbaren Verkehrsstreifen, die jetzt durchs Konjunkturprogramm reingerutscht sind.
Naja, sagen wir mal so, die Radverkehrsstreifen im Fahrbahnraum, die bauen wir seit mehreren Jahren, unabhängig vom Konjunkturprogramm. Da ist mittlerweile eine ganze Menge realisiert. Und wenn Kollegen von außerhalb nach Berlin kommen, die wundern sich immer, was wir uns da alles trauen, dass wir an so einer Straße mit 40.000 Fahrzeugen auch Radfahrstreifen bauen. Das ist anderswo weit noch kein Standard. Wir haben mittlerweile 27.000 Fahrradabstellanlagen an den Stationen, großen Stationen des öffentlichen Nahverkehrs. Das ist auch immer noch nicht genug. Wir haben mittlerweile zwei Drittel des Hauptradroutennetzes fertig und beschildert. Wir wollen das in den nächsten Jahren fertigstellen. Da ist eine ganze Menge passiert, aber zum Teil ist es so, dass wir nicht Schritt halten mit dem Zuwachs des Radverkehrs. In der Beziehung würde ich sagen, was Sie vorhin gesagt haben, das ist ein Trend, wir haben eigentlich gar nichts dazu getan. Ich würde mal sagen, das ist beides, das sich auch gegenseitig durchaus befruchtet. Wir haben eine ganze Menge Leute, die jetzt wieder Neurad fahren, die sich das trauen, auch versuchen. Das hat auch was mit der neuen Infrastruktur zu tun, nicht in der ganzen Stadt, aber in vielen Bereichen. Führt allerdings auch dazu, dass wir im Bereich Verkehrssicherheit zum Beispiel ganz neue Probleme bekommen, was Unfallzahlen angeht, Verkehrsklima etc. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Infrastruktur weiter ausbauen, sowohl im Hauptroutennetz, aber auch im Nebenroutennetz, in den Kiezen, für die kurzen Wege, im Quartier, zur Schule und so weiter. Das muss dann auch nicht immer eine große, aufwendige, bauliche Radverkehrsanlage sein. Das kann man mit Verkehrsregelungen machen, Fahrradstraßen, freigegebenen Einbahnstraßen etc. Das zweite ist, Unfallschwerpunkte entschärfen, Umbau von gefährlichen Kreuzungen, Radwege auch sanieren, die nicht den Standards entsprechen, gerade den Sicherheitsstandards, also die zu schmal hinter Bäumen parkenden Autos entlanglaufen, wo die Kreuzungen nicht vernünftig gestaltet sind, da ist ganz viel zu tun. Das Thema Fahrradparken, wir wollen so eine Art Masterplan Fahrradparken machen, weil wenn Sie sich vorstellen, wir haben momentan werden in Berlin etwa 1,5 Millionen Wege pro Tag mit dem Rad zurückgelegt und jeder Weg endet irgendwie damit, dass man sein Fahrrad abstellt. Da brauchen wir Infrastruktur. Das betrifft zum Beispiel natürlich auch die Wohnung zu Hause, dass bei Neubauten 5D Radverkehrsanlagen angelegt werden. Da haben wir inzwischen auch eine entsprechende Parkanlagen angelegt werden. Da haben wir inzwischen auch eine Vorschrift, aber auch am Ziel in der Stadt, im öffentlichen Raum, beim Einkaufen etc. Da ist viel zu tun und vielleicht noch ein Thema Kommunikation, Informationsservice. Ganz zentral, wenn ich nicht weiß, wie von A nach B vernünftig komme, das geht vom Routenplan am Internet bis zur Wegweisung, wenn ich keine vernünftigen Serviceangebote im Bereich Werkstätten etc. habe und Informationen darüber, dann ist das System auch nur die Hälfte wert. Das muss alles ineinander greifen und das versucht die Radverkehrsstrategie so gut es geht auch zusammenzuführen.
Ich habe übrigens eine Ihrer Broschüren bei unserer Architektenkammer an den Mann gebracht, an unseren Bauherrn dort, an unseren Vermieter, der im IG Metallhaus sitzt, IG Met. Die haben zum ersten Mal diese Broschüre gesehen und haben daraufhin dann auch prompt Fahrradparkplätze vor der Tür installiert. Aber sie hätten es nicht getan, wenn es diese Broschüre nicht gegeben hätte. Also da merken wir natürlich als Radfahrer schon erste Fortschritte. Auch die sichtbaren Fahrradstreifen, die eben durchs Konjunkturprogramm angestoßen mitten auf den Straßen jetzt, also nicht mitten, aber zumindest deutlich sichtbarer sind, haben sicherlich dazu beigetragen, dass manches, dass das Rad mehr in den Fokus gerückt ist. Und dennoch, Sie haben es selber erwähnt, wir haben eine Menge Unfälle, die steigen leider. Der Sachverständigenorganisation DEKRA ist aufgefallen beim Verkehrssicherheitsreport, dass Berlin leider da im Bundesvergleich schlecht abschneidet. Mal wieder mehr oder weniger gegen Schluss tendiert, Schlusslicht ist. Deshalb müssen wir das Problem schon ernst nehmen. Und ich fand die Idee ganz gut, dass man vielleicht auf Arbeitsebene, dass man auf, Sie können das Mikro da ja weitergeben, da gibt es offenbar direkten Bedarf, einzuschreiben. Nein, Sie können ja gleich widersprechen, Herr Gebler. Ich habe das recherchiert, also der Verkehrssicherheitsreport hat Dinge bemängelt und Berlin schnitt schlecht ab, das ist erstmal objektiv also richtig.
Also man muss auch mal die Entwicklung der vergangenen Jahre sich angucken, nicht nur ein Jahr.
Ja, dann
da haben wir nämlich nicht schlecht abgeschnitten.
Jetzt, Sie meinen, da ist ein Verbesserungstrend im letzten Jahr.
Nein, das ist
Wir haben die ganzen letzten Jahre eine deutliche Verbesserung gehabt und ausgerechnet zum diesem Jahr hin, das wurde ja vorhin, zum letzten Jahr hin, das wurde ja vorhin auch schon gesagt, haben wir tatsächlich eine Zunahme, die aber auch an einer Zunahme des Radverkehrs liegt, worüber uns wir natürlich Gedanken machen müssen. Ansonsten werden wir bundesweit von allen Verkehrssicherheitsverbänden gelobt für unsere vorbildliche Arbeit und deswegen können Sie sich nicht eins da rausziehen und sagen, da ist aber eine Zahl, die ist schlechter, das will ich gar nicht bestreiten, aber zu behaupten, wir wären mal wieder Schlusslicht, ist falsch.
Also die, das ist erstmal nicht falsch, weil es gibt ja doch diverse Schlusslichte, die Berlin da ergattert.
Mal unter anderem bei der Verkehrssicherheit.
Das ist aber ich habe das deswegen angesprochen, weil Frau Scheel auch das Thema interdisziplinärer Dialog angesprochen hat zwischen Gesundheitsministerium und Ihrem Ressort. Deshalb nochmal die Frage an Sie, wenn die Unfallzahlen steigen, wo laufen da dann die Gespräche bei Ihnen zusammen? Reden Sie auch mit Versicherungen? Reden Sie mit dem Senator für Gesundheit?
Und was wenn Sie das Verkehrssicherheitsprogramm sich angeguckt haben bei Ihrer Recherche, werden Sie ja festgestellt haben, dass wir da ein sehr umfangreiches Programm haben, wo wir mit Versicherern, mit der Polizei, mit Elternverbänden, mit den Schulen, mit allen genau darüber reden. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren auch erhebliche Erfolge beim Rückgang der Unfallzahlen gehabt. Wir sind dabei auszuwerten, warum es jetzt 2011 diese Zunahme gegeben hat. Mhm. Aber ansonsten nochmal, wir sind an der Stelle vorbildlich bundesweit. Das bestätigen auch alle Beteiligten an der Stelle. Einschließlich der Polizei unter anderem. Die Gesundheitsverwaltung hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern in diesem Fall sind die Sicherheitsbehörden, nämlich die Polizei und die entsprechenden Beteiligten, diejenigen, die, mit denen wir da in Kontakt stehen und die auch Vorschläge machen, wo sind sozusagen Unfallschwerpunkte, wie kann man die entschärfen. Zu jedem dieser Unfallschwerpunkte gibt es ein aufwendiges Verfahren, da sitzen Kommissionen mit zig Leuten zusammen, die genau von allen Seiten das beleuchten und dann Vorschläge machen zur Entschärfung dieser Stellen. Das machen wir Punkt für Punkt und damit sind wir auch recht erfolgreich.
Frau Scheel, Sie hatten vorhin auch noch mal angemerkt, was wären denn so Verbesserungspunkte aus Ihrer Sicht, wo auch eben gerade Unfallvermeidung vielleicht das wichtigste Thema dabei ist?
Ja, ich möchte erst mal sagen, also die Unfallzahlen, man muss bedenken, die proportional zum Anstieg jetzt des Radverkehrs, ne, ist das natürlich, ist die Zahl, geht es, muss man sagen, also weil der Fahrradverkehr nimmt ja enorm zu und da die proportional dann die Unfallzahlen. Aber es ist trotzdem nicht schön. Und ich muss sagen, wir hatten letztes Jahr 11 Radverkehrstote. 11. Gott sei Dank war da keine Steigerung jetzt in den letzten Jahren. Das bleibt immer so bei ungefähr 11 im Jahr. Aber ich denke gerade hier, dass besonders bei den, wo die Radfahrer zu Tode kommen, sag ich mal, das sind wirklich die Knackstellen, wo der größte Teil, letztes Jahr waren es 8 unfalltote Radfahrer, die in der ganz, ganz klassischen Situation, Rechtsabbiegesituation, LKW zu Tode gekommen sind. Und da muss was passieren, sei es jetzt mit Abbiegeassistenten. Ich glaube, da sind Sie auch dran. Also das ist eigentlich was, fast alle befürworten, kann Herr Horn noch mal was zu sagen. Ja. Abbiegeassistenten, aber auch was ganz wichtig ist an großen Kreuzungen, dass die großen Kreuzungen, die müssen einfach fahrradgerecht umgebaut werden. Was Herr Gäbler richtig sagte vorhin, die meisten Verkehrsplanungen, die sind aus den 80er Jahren eigentlich, als es eine Autostadt gab. Das heißt, die sind überhaupt nicht fahrradgerecht und die sind, wenn man jeden Tag, ich fahre alle Strecken, ich fahre nur mit dem Fahrrad, es ist manchmal grotesk, was man da durchfährt, an was für Kreuzungen man durch muss jeden Tag. Und ich freue mich wirklich jeden Tag, dass ich denke, also mir ist nichts passiert, so ungefähr. Ja. Und gerade an den großen Kreuzungen, denke ich, ist es ganz wichtig, was man machen kann, was ja auch in der Senatsverwaltung, hatten wir auch schon mal in einem Gespräch gemeinsam besprochen, dass die Radfahrer an großen Kreuzen eine eigenständige Spur bekommen, zwischen rechtsabbiegenden Autofahrern und linksabbiegenden, sodass die weg sind von der rechten Seite, gar nicht mehr in diese Situation kommen, dass abbiegende Lkw-Fahrer sie nicht sehen, sondern sie sind mitten auf der Straße, sie werden gesehen. Sowas ist natürlich, das muss erfahrbar, das müssen die Leute lernen. Also am Anfang sind viele geschockt. Also wir haben ein Beispiel, Karl-Marx-Allee. Ja, und es gibt ein paar Beispiele, wo das schon umgesetzt ist. Das muss man erstmal lernen, das muss man annehmen, das ist neu. Ja? Weil das ist erstmal, die Radfahrer selber finden es selber auch ungewöhnlich und haben Ängste auch, muss man ganz klar sagen, dass die auch, die nicht so viel Radfahren, Angst haben, sich auf so eine Spur zu begeben,
die
weil die
in
sagen,
der Straße liegt,
ich befinde mich rechts und links von Autofahrern. Aber ich denke, je öfter so was installiert wird und markiert wird in der Stadt und je mehr, und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der es muss viel mehr Öffentlichkeitsarbeit eigentlich stattfinden, es muss viel mehr Aufklärung da sein. Das fehlt mir einfach noch, also weil auf allen möglichen Ebenen. Wir haben jetzt die Sicherheitskampagne zum Beispiel.
Ja, Herr Horn hatte, glaube ich, da vorhin auch was
dabei. Herr Horn
dabei,
hat was mit, genau. Also da fehlt mir noch ganz viel offensive Aufklärung. Was bedeutet das, die Spur? Weil es ist oft so bei Radfahrern, dass die eine subjektive Wahrnehmung von Sicherheit haben, die aber nicht den objektiven Fakten entsprechen. Und das muss man wirklich lernen und das muss man in die Öffentlichkeit bringen. Sei es durch Sicherheitsfahrkurse, machen wir beim ADFC, wir haben jetzt die Sicherheitskampagne und andere Geschichten. Ich denke, da muss ganz viel passieren. Also nicht nur Infrastruktur verändern, sondern auch was in den Köpfen der Menschen verändern. Wirklich die darauf vorbereiten und das ganz aktiv und sei es den Fahrradstraßen, dass man dazu Öffentlichkeitsarbeit, Flyer macht mal. Also wir haben am ADFC schon mal nachgedacht, den siebten Sinn mal wieder, der muss ja nicht so konservativ, so wie er war, gestaltet werden. Aber warum nicht? Also warum nicht in dieser Richtung Öffentlichkeitsarbeit, damit die Menschen auch die Angst verlieren und auf der anderen Seite gleichzeitig natürlich die Maßnahmen. Ne?
Herr Horn, Sie hatten, glaube ich, vorhin auch noch ein paar Ideen zum Thema Kampagne und Kommunikation.
Ja, also Verkehrssicherheit, hat Frau Scheer schon gesagt, beruht ja rund auf mehreren Säulen. Ganz klassisch, die Infrastruktur muss so gestaltet sein, dass sie möglichst fehlerverzeihend ist, möglichst wenig Unfälle quasi selber provoziert. Da haben wir sicherlich noch Altlasten im Bestand aus den 80er und 70er Jahren, das ist völlig klar, das wissen wir. Da arbeiten wir dran und hätten natürlich auch gern mehr Ressourcen im personellen Bereich, aber in den Bezirken das zu tun, aber das ist ein dickes Brett. Verkehrssicherheit ist generell ein dickes Brett, um so einen Trend zu ändern. Berlin ist auch gar nicht alleine mit dem Problem. Selbst das erwähnte Münster hat ganz erhebliche Probleme mit der Verkehrssicherheit, mit steigenden Radverkehrsunfällen. Die haben ein Problem mit ihrer uralt Radwegeinfrastruktur, sie dringend umbauen müssen und wissen nicht wie. Freiburg ist ganz ähnlich. Berlin ist da also jetzt gar nicht so was Besonderes. Ich denke auch, es bringt gar nichts, sich da jetzt über die Zahlen zu streiten, sondern gucken, wie man das angeht. Also Infrastruktur im Neubau so gestalten, dass sie möglichst sicher ist. Ich glaube, da sind wir mit den Regelplänen, wie wir das machen, an den Knoten auch ziemlich weit. Wir haben diese neue Regellösung angesprochen, die Radfahrstreifen praktisch links vom Rechtsabbiegestreifen zu führen, um diese Konflikte am Knoten zu vermeiden. Wir müssen in die Sanierung ran. Das Zweite ist auch Überwachung. Das ist etwas, Regelüberwachung, zwar alle Verkehrsteilnehmer, Autofahrer wie Radfahrer wie Fußgänger, auch Ahndung von Verstößen, da kommt man nicht drum rum, das ist auch wichtig. Und das Dritte ist eben sozusagen Mobilitätserziehung, Information, Kommunikation. Und da ist eben diese Rücksichtskampagne, die wir in diesem Jahr gestartet haben, so ein kleiner Baustein, wo wir mal versuchen, auch jetzt nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger zu sagen, da muss ich an StVO Paragraph XY halten, sondern an den gesunden Menschenverstand zu appellieren, wie gehe ich miteinander um im Straßenverkehr, wie achte ich mehr auf den anderen. Und das richtet sich an alle, nicht nur an den Radfahrer, sondern genauso gut eben an den Lkw-Fahrer, der rechts um die Ecke führt, an den Paketdienstfahrer, der mal wieder auf dem Radfahrstreifen steht, weil es so bequem ist, etc. pp.
Nur ich persönlich habe diese Kampagne noch nirgendwo gesehen in Berlin. Ich weiß nicht, hat einer von Ihnen sie irgendwo gesehen? Blau? Mit blauen, also hier hat es einer gesehen.
Also damit,
wie sieht die aus?
Wie sieht die aus? Wir haben,
zeigen Sie doch mal was.
Ich habe jetzt nicht hier die großen Plakate mit. Wir haben sozusagen als Kernmotive fünf Motive entwickelt, die im Grunde so typische Verkehrsteilnehmer, die man so im Kopf hat, auch mit zeigen. Das ist also zum Beispiel hier der Fahrradkurier, ne? Der ist ja auch immer im ganz schlechten Ruf in seinem Verkehrsverhalten.
Ist, ja.
Dann gibt es die Oma, die mit dem Dackel auf dem Radweg rumläuft. So, ups. Und dann gibt es den Kurierdienstfahrer, wie den schon erwähnten. Dann gibt es auch den Cabrio-Fahrer mit Sonnenbrille. Wo man also auch bestimmte Verhaltensweisen gleich so im Kopf hat. Ja. Und die aber sozusagen darstellen nach dem Motto, ich habe es kapiert, dass ich mit Rücksichtnahme ein bisschen weiterkomme. Das Ganze auch ganz bewusst jetzt nicht wie so eine übliche Verkehrssicherheitskampagne konzipiert mit Schreck und Grauen und Blut auf der Straße, sondern wie eine Produktkampagne. Ein neues Produkt kommt an den Markt und das heißt Rücksicht. Verpackt in einer Mineralwasserdose.
Und wie machen Sie das mit den Touristen, die hier in die Stadt kommen und nur rüpelnde Fahrradfahrer erleben und diese Schilder nicht lesen können?
Naja, ich habe eher das Gefühl, dass die Touristen selber manchmal auch im Verkehrsverhalten auch ein Problem im Alltag mit sich bringen. Das ist übrigens auch eine Zielgruppe, die wir mit dem Thema Kommunikation dann nochmal ganz separat ansprechen
müssen. Ich glaube, die wäre sogar sehr wichtig, weil ich fahre sehr viel in der Innenstadt und beobachte immer wieder, wie sie auf den nicht gut markierten Radwegen herumtorkeln mit der Kamera, nichts sehen und natürlich auch letztendlich selber inzwischen in Gruppen auf Fahrrädern herumfahren und damit auch alle blockieren.
Das steht heißt, sogar sind, in der Radverkehrsstrategie drin als Maßnahme.
Ja, als Zielgruppe erkannt, sehr gut.
Gut, und dann gibt's halt, es gibt halt so einen zentralen Flyer, der auch gerade die Situation darstellt, die Frau Schiel angesprochen hat, das Rechtsabbiegen und nicht den Schulterblick machen. Mhm. Natürlich auch den Radfahrer, der was zurückgeben ist, mal auf dem Gehweg schnell langdüst zum Bäcker. Aber auch den Fußgänger, der sich falsch verhält. Wie gesagt, mit einer freundlichen Ansprache. Das wird natürlich, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist etwas, was man, denke ich, auch versuchen muss, weil das eine geht nicht ohne das andere. Wir können nicht nur Infrastruktur machen, wir müssen auch im Kommunikationsbereich einiges verbessern. Es gibt eine Internetseite dazu, auch YouTube, Facebook wird bespielt, um auch andere Zielgruppen zu erreichen. Wir haben Plakate, wir haben ein paar beklebte Busse und Straßenbahnen. Die BSR fährt mit diesen Plakaten zum Teil durch die Gegend. Wir haben eine ganze Menge Partner gewonnen. Der ADFC ist mit dabei. Wir machen Events, verteilen die Flyer bei allen möglichen Gelegenheiten. Man kann sie schon mitbekommen im Stadtgebiet.
Ja, Frau Scheel, Sie wollten noch eine ergänzende Kommunikationsstrategie, oder?
Ich wollte eine ergänzende noch ein bisschen. Ich wollte noch mal aufgreifen, was Sie erstmal sagten vorhin. Kontrollen, also jetzt Verkehrskontrollen, meinten Sie wahrscheinlich auch Verkehrskontrollen. Ne? Da muss ich sagen, dass wir jetzt erstmal so weit sind, auch wir kennen die klassischen Verkehrskontrollen bei Fahrrädern, also dass ja die Polizei immer kontrolliert, ob das Licht in Ordnung ist. Also die Kontrollen, das sind die ganz klassischen, die immer schon gemacht werden. Ich muss sagen, wir sind Gott sei Dank jetzt in guten Gesprächen auch mit der Polizei, weil nachweislich, statistisch ist es so, dass bei denen jetzt, das ist nicht jetzt ein Argument, dass einer ohne Licht fahren soll, ja, aber die Unfälle passieren am wenigsten eigentlich mit von denen oder werden verursacht durch Menschen, die ohne Licht fahren. Wir sind in gutem Kontakt auch mittlerweile mit der Polizei und überlegen auch, und die Polizei, wir hatten der Bernd Zanke bei uns aus dem Vorstand, der Verkehrssicherheit zuständig ist, der hat auch gerade die Gespräche geführt und darauf hingewiesen. Und die Polizei geht jetzt auch davon etwas runter und macht auch Kontrollen, ganz genauso, um an Kreuzungen jetzt auch, dass Autofahrer kontrolliert werden, mit Schulterblick zum Beispiel. Weil das ist einfach noch in den Köpfen auch der Polizei drin. Seit Jahren ab und zu massive Kontrollen kennen wir alle im Herbst, ne, 17.
Die
Juni.
Die werden auch vorher irgendwo angekündigt, ne?
Ja, werden angekündigt. Aber das entspricht nicht den Unfallzahlen, und wo wirklich etwas passiert. Also, und da muss man dran wirklich sagen, richtig kontrollieren, auch bitte Autofahrer, kontrollieren an Kreuzungen mal massiv, ob sie den Schulterblick wagen. Also das sind so Sachen, auch Relikte aus vergangener Zeit, wo man auch dran gehen muss und auch wirklich sagen muss, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Aber wie gesagt, da sind wir in gutem Kontakt auch mit der Polizei jetzt, und das wird auch passieren.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage an Herrn Gäbler, bevor wir dann vielleicht auch hier in die Runde fragen wollen. Die sind alle aufgefordert, dann auch noch ihre Sorgen loszu. Ach super, ja, hier ist der Platz frei. Super, prima. Stimmt, ja, genau. Dann an Sie habe ich gleich auch noch eine Frage. Haben Sie, genau, wir haben offenbar doch einen Stuhl zu wenig hier hingestellt. Er hat nämlich noch seinen Laden zuschließen müssen. Marco Teubert ist jetzt mit uns auf dem Podium. Ja, Herr Gäbler, ich wollte Sie noch mal zwei Sachen fragen, weil die eine gewisse Berühmtheit jetzt auch schon in den Schlagzeilen erreicht haben. Eine kleine Anfrage von den Grünen, vom Abgeordneten Stefan Gelpa vom 31. Mai, die sehr lange nicht beantwortet worden ist. Aber ich muss auch sagen, sie war sehr, sehr lang mit sehr vielen Fragen. Eigentlich war es eine große Anfrage. Und inzwischen hieß es aber, haben Sie sie beantwortet, aber sie ist noch auf dem formalen Weg zurück. Können Sie trotzdem vielleicht ein, zwei Antworten schon geben aus den Fragen, weil ich fand ein paar ganz interessant, zum Beispiel eben auch, wie viel Prozent des Radrouten-Hauptnetzes bisher vollendet sind und ob der Senat an dem Ziel festhält, bis 2015 den durchgängig anforderungsgerechten Ausbau des Hauptroutennetzes abzuschließen. Das sind ja eben offenbar alte Pläne, die schon 2010 in den Büchern standen, aber offenbar noch nicht fertiggestellt sind. Können Sie da schon was zu sagen?
Muss ich jetzt Herrn Horn noch mal angucken, weil ich mir jetzt jede Antwort auf die 27 Unterfragen im Detail gemerkt habe. Deshalb war es auch nicht möglich, diese Anfrage laut Geschäftsordnung ist sie innerhalb von 3 Wochen zu beantworten, in dieser Frist zu beantworten. Wir haben das aber inzwischen auf anderem Wege sozusagen im Abgeordneten Gelper nach Erstellung in einer angemessenen Zeit eben zugeleitet. Wobei zu dem Hauptroutennetz nochmal, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen davon abgehen, das hatte ja vorhin Herr Horn auch schon angedeutet, dass wir sagen, wir müssen jetzt die und die und die, ich nenne es jetzt mal Sonder- und Großprojekte machen. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir flächendeckend in der ganzen Stadt die Fahrradinfrastruktur auf die zunehmenden Anteile des Fahrradverkehrs auch einstellen. Deshalb sind die Routen ein Rückgrat des Ganzen. Aber eigentlich geht es inzwischen auch schon mehr darum, wirklich in die Breite zu gehen und dort zu sagen, überall, wo Straßenraum gestaltet wird, muss man die Fahrer und Fahrer mit einbeziehen. Und gerade wenn ich was umgestalte, ist das ja die Chance, wie Frau Scheel schon gerade sagte, das Fehler der Vergangenheit sozusagen auszugleichen. Aber zu den anderen kann ich jetzt spontan das nicht beantworten.
Herr Horn, können Sie es? Sie haben es wahrscheinlich bearbeiten müssen.
Ja, nicht alleine. Also wir haben ja noch ein. Ich leite ja mehr so das strategische Referat, Sie haben es genannt, Grundsatzsagen der Verkehrspolitik. Bei uns ist die Radverkehrsstrategie, also auch gerade, was wollen wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren erreichen. Das Nachbarreferat macht die konkrete Infrastrukturplanung, aber wenn ich mich recht entsinne, sind wir bei ungefähr 2 Drittel fertiggestellt des Hauptroutennetzes, was auch daran liegt, wir schildern die Routen auch wirklich erst dann von A bis Z aus, wenn es keine Lücken mehr gibt. Zwischen Schlossplatz und Stadtrand ist das im Regelfall, beziehungsweise bei den Tangentialrouten dann nochmal anders. Und ist es nach wie vor vorgesehen, das innerhalb der nächsten 3 bis 4 Jahre fertigzustellen?
Das ist ein Wort. Weil es ist ja doch so, dass durch die Beschilderung, und wir haben vorhin auch die Zielgruppe Tourismus angesprochen, ist es natürlich schon ein sichtbares Zeichen, was dann auch wieder als Multiplikatoreneffekt wirkt. Insofern, ich weiß jetzt nicht, Marco Teubert, wie lange sind Sie jetzt schon da? Haben Sie die Diskussion vorher noch mit? Ach, erst 5 Minuten. Sie mussten noch so lange arbeiten in Ihrem Laden. Toll, dass Sie trotzdem noch gekommen sind. Ich habe vorhin schon erzählt, dass Sie eben sowohl einen Laden, ein Mobilcenter hier in Kreuzberg haben für gebrauchte Fahrräder, als auch hier am Tempelhofer Damm ein Fahrradverleih-Pionierfeld. Und wir haben uns gefragt, weil wir auch die Zielgruppe Touristen oder auch überhaupt nachhaltigen Tourismus im Auge haben und diskutiert haben, wie macht sich Ihr Sektor jetzt hier in dem Pionierprojekt am Tempelhofer Damm? Wird das angenommen von den Touristen oder mehr von den einheimischen Berlinern?
Also es ist ganz gemischt. Also zum einen, wir haben gebrauchte und neue Fahrräder. Seit 14 Jahren hier in Kreuzberg. Wir haben hier jetzt vor ein paar Monaten die Tretmobil- und Fahrradvermietung aufgemacht, weil das war ein Traum, den ich schon seit 14 Jahren machen wollte, aber Berlin hat nicht die Möglichkeit geboten, dort, wo ich meinen Laden habe, aber hier auf dem Tempelhofer Feld sind eigentlich optimale Bedingungen mit 45 Meter breiten Landebahnen. Da ist man sich nicht im Wege. Und das Schöne ist, also es spricht verschiedene Gruppen an. Einmal Familien, die gern mit ihren Kleinkindern Ausflüge machen und dann zum anderen natürlich auch Touristen, die mit den Fahrrädern durch die Gegend fahren. Die Bevölkerung hier weiß mittlerweile, dass sie ein Fahrrad brauchen, also die bringen ihr eigenes Fahrrad mit. Aber das ist mehr so der Spaßfaktor hier auf dem Flughafen, was wir machen. Mobilität Berlin, damit hat es eigentlich nicht so viel zu tun. Was mir aber zu dem Thema noch eingefallen ist, was ich gerade gehört habe, ich finde einen wichtigen Punkt, ich weiß nicht, ob der vorhin angesprochen worden ist, zwischen der Fahrräder und Autofahrer Autos betrifft, ist, Fahrräder und Autos passen nicht zusammen. Ich finde, das muss man mal richtig so betrachten. Auf Autobahnen gibt es keine Fahrräder. Das hat einen Grund, ja. Weil da die Geschwindigkeit der Autos so hoch ist, dass jeder Fahrradfahrer wäre extrem gefährdet. Und genauso ist es auf den normalen öffentlichen Straßen, wenn die Autos 50 fahren dürfen, fahren natürlich 60 in der Regel, und Fahrradfahrer. Das passt nicht zusammen, da ist der Geschwindigkeitsunterschied einfach zu groß. Und das muss man einfach mal so betrachten. Das sind Geschosse, die an den menschlichen weichen Objekten vorbeifliegen sozusagen. Und wenn einer einen Kleinfehler macht, ist ein weiches Objekt tot. Und deswegen haben wir so viele Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr unter den Fußgängern und Fahrradfahrern. Und das müsste man meiner Meinung nach trennen. Weiche Ziele und harte Ziele. Oder die Geschwindigkeiten angleichen. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Das heißt, die Fahrspuren müssten strikt getrennt sein voneinander. Ich plädiere hier nicht dafür, auf Fahrradwege auf den Bürgersteigen, weil da haben wir wieder das Problem mit den Fußgängern, weil da ist auch die Geschwindigkeitsdifferenz zu groß. Wieder das gleiche Problem. Mhm. Die müssen eigene Fahrbahntrassen bekommen. Das werden wir nicht überall hinbekommen in Berlin, aber wenn wir es wollen, hier sehen wir das Beispiel, das wunderbares Beispiel, das Flughafen ist eigentlich ein total tolles Projekt dafür. Wir sehen die Fahrradfahrer fahren, nebendran laufen die Fußgänger, daneben die Rollerblader und keiner ist im anderen Weg, weil genug Platz ist. Und dieses Prinzip müsste man konsequent auch auf eine Großstadt durchdenken, dass man sagt, okay, hier machen wir eine Hauptstraße für Fahrradfahrer, einen Highway für Fahrradfahrer und strikt getrennt von den Autos und auch von den Fußgängern. Anders kriegt man das nicht hin mit den vielen Verletzten und Toten. Weil ein Mensch macht Fehler. Wenn ein Autofahrer abbiegt, er passt nicht auf. Das werden wir nie wegkriegen. Aber wenn das Nicht-Aufpassen dazu führt, dass dann ein Mensch tot ist, dann ist da irgendwas verkehrt. Dann müssen wir dann umdenken und einen neuen Weg gehen. Und nicht immer sagen, ja, wir müssen die Autofahrer schulen, dass sie einen Rechtsblick machen und einen Linksblick machen. 10 machen das, aber der 11. nicht und wieder ist ein Mensch tot. Also da ist einfach das Opfer zu groß.
Herr Horn, Sie wollten dazu direkt was sagen?
Ja, das, so reizvoll das sein mag, wir legen uns natürlich in Berlin ja einer gewachsenen Stadt im Bestand mit Straßenräumen von Haus von zu Haus, die so und so gestaltet sind, mit einer bestimmten Menge an Platz, der zur Verfügung steht. Und wir haben natürlich auch Ziele im Stadtgebiet.
Marco Teubert wollte direkt dazu.
Ja, dazu möchte ich nur sagen, also selbst, wir haben hier den Tempelhofer Damm und weiter unten gibt es keine Möglichkeit für Fahrradfahrer zu fahren, das sind immer wieder Todesopfer. Und meine Tochter selber vom Autofahrer angefahren worden, sie ist auf der Straße gefahren, ein Drittel auf der Fahrbahn und das Autofahrer hat sie am Lenkrad gestriffen und sie ist fast gestürzt. Sie hat Glück gehabt, dass sie nicht unter das nächste Auto fiel. Und das war nicht an der Kreuzung oder nicht an diesen Abbiegestellen. Da trauen sich kaum noch Fahrradfahrer zu fahren auf der Strecke. Es müssen konsequent, man kann das überlegen und es würde den Autoverkehr auch nicht massiv beeinträchtigen, dass man sagt, diese Strecke wird linke Fahrspur für Autos für Fahrradfahrer, nur für Fahrradfahrer geben, dann zwischen macht man kleine Poller, damit die Autos nicht rüberfahren können. Dann kommt die Autofahrerstrecke und rechts sind die Parker. So, und wenn dann welche in zweiter Reihe halten von den LKWs, die entladen wollen, dann werden die abgeschleppt. Wenn die das wissen, dann halten die dann nicht mehr. Dann halten die ganz normal rechts, wo alle parken. Und dann fährt rechts eine einspurige Autokolonne und links daneben die Fahrradstrecke. Das geht bei zweispurigen Straßen. Man muss es nur wollen. Die Politik will es nicht. Wenn die Politik es will, dann ist es möglich. Oder man sagt, okay, 3000 Tote im Jahr, nehmen wir hin. Jedes Jahr stirbt eine Kleinstadt im Straßenverkehr. Und über 100.000 Schwerverletzte. Wer bezahlt das denn?
Herr Gäbler,
das Grundgesundheitssystem, das geht kaputt da drin.
Politiker.
Also erstens glaube ich, dass es an den Realitäten vorbeigeht. Zweitens ist es nicht nur die Politik. Sie können ja auch mal die Bürgerinnen und Bürger fragen, was sie wollen oder nicht. Und ich glaube, die Vorstellung, dass jetzt alle Fahrradfahrer auf den Mittelstreifen fahren müssen und dann nie wieder runterkommen, weil sie ja mit den Autos nicht in Kontakt kommen sollen, die ist einfach nicht umsetzbar. Deshalb, das ist eine schöne Idee, wobei sie ähnelt ein bisschen den Ideen der Autoplanung der 50er Jahre, wo man nicht ganz strikt gesagt hat, wir trennen alle Verkehre, die Autobahnen, also die Autos sollten natürlich Vorrang haben, aber ganz strikt, wir machen Autoschneisen, wo möglichst keine Fußgänger und keine Radfahrer gehen, die müssen alle unter die Erde oder irgendwie sich woanders Wege suchen. Ja, ich glaube, damit kommen wir nicht weiter, weil damit machen wir die Stadt letztendlich auch kaputt. Wenn wir sagen, in bestimmten Bereichen haben die Autos dann absoluten Vorrang, weil die Fahrräder haben ja die Nachbarstraße. Wo die Fußgänger sind, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Weil die
bleiben
dann,
da, wo sie sind.
Die müssen dann Hochwege haben oder ähnliches. Ja, aber die treffen sich doch alle irgendwo.
Nein, die sollen sich ja nicht treffen.
Ja, aber das ist das Problem. Sie müssen sich in der Stadt treffen, weil sie können ja nicht kreuzungsfrei die alle umeinander rumführen. Sonst haben sie überall drei Ebenen von Fahrspuren. Und das ist nämlich genau das Problem, dass man jahrelang gesagt hat, je weniger sich die Leute begegnen aus den verschiedenen Verkehrsträgern, desto besser. Und das ist falsch, weil die müssen einfach miteinander umgehen können und ich muss von denen erwarten, dass sie sich aufeinander einstellen. Insofern ist die andere Frage, die Sie geschildert haben, nämlich die stadtgerechte Geschwindigkeit, eher ein Thema, über das man reden muss. Eher ein Thema, über das man reden muss, aber auch da ist die Frage, was ist denn dann radfahrergerecht? Ist es sozusagen 10 km/h? Ist es 20? Ist es 30? Also weil ich habe schon mal manchmal das Problem, dass ich mich über Radfahrer ärgere, die mich sozusagen im Fortkommen aufhalten und dann lieber auf die Autospur wechsle, weil ich da sozusagen näher an deren Geschwindigkeit dran bin, als dem, wie einige sich auf dem Radweg oder auf der Radspur fortbewegen. Und von daher, ich glaube, das ist gut gemeint. Ich will es jetzt auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Es ist nur in der Praxis schwer bis gar nicht umsetzbar. Und es widerspricht auch der Philosophie, die ich mal versuche zu sagen, dass wir sagen, alle Verkehrsteilnehmer müssen erstmal in irgendeiner Form miteinander klarkommen in der Stadt, weil sie begegnen sich immer wieder. Sie müssen sich gegenseitig einschätzen können und dann aufeinander auch Rücksicht nehmen. Das hatte Herr Horn ja vorhin auch gesagt. Und ich muss natürlich an bestimmten Stellen, gerade da, wo Kreuzungen und Ähnliches sind, dass man sich möglichst gut sieht und dann auch Rücksicht aufeinander nehmen kann, wenn man weiß, aha, da kommt jetzt ein Radstreifen, über den ich rüberfahre, also muss ich nochmal gucken, ob ein Radfahrer kommt als Autofahrer. Umgekehrt aber genauso als Radfahrer. Dann muss ich einfach sagen, ich fahre los und guck mal, ob die anderen auch ausweichen und auch mich Rücksicht nehmen. Das funktioniert so auch nicht.
Herr Teubmann. Ja, Sie haben das genau gesagt. Die andere Alternative ist, die Geschwindigkeit muss aufeinander abgestimmt sein. Und weil Sie fragten, ja, wo ist denn da die Geschwindigkeit? Man kann so als Faustformel sagen, wenn jemand 10 Stundenkilometer schneller ist als ich selber, dann wird er gefährlich. Also in dem Rahmen, wenn jetzt ein Fahrradfahrer 20 im Durchschnitt fährt, dürfte das Auto im Prinzip nicht schneller als 30 fahren. Dann kann der Autofahrer noch... halten sich aber nicht daran. Die Autofahrer halten sich nicht daran. Und das ist das Problem.
Also mehr Kontrollen, hatten wir vorhin erwähnt, ist auf jeden Fall eine Strategie. Frau Scheel?
Möchte ich auch noch was zu sagen, unbedingt. Also die Stadt ist, also der Autoverkehr ist da und ich denke, der ADAC, der möchte uns auch auf alle Nebenrouten haben. Also der möchte uns weg haben von den Hauptstraßen. Mhm. Also wir sind in gutem Kontakt, muss ich sagen, mit dem ADAC. Wir möchten auch ein gemeinsames Projekt jetzt machen, weil das ist auch ein bisschen jetzt so, dass wir sagen, wir möchten unsere ganzen Barrieren der Vergangenheit auch ein bisschen cutten und nach vorne gucken und auch gucken so mit dem ADAC, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo können wir gemeinsam etwas initiieren. Wir haben Autos und Fahrräder. Und was Sie möchten, das ist einfach, da muss ich Herrn Gäbler recht kriegen, irgendwo trifft man sich immer. Und ich denke, der Weg muss dem sein, also wir fordern Tempo 30 auf allen Straßen, ausgenommen Hauptrouten dann. Das ist natürlich bei einer Entschleunigung des Verkehrs, ist eine ganz andere Rücksichtnahme. Ganz genau. Und das hat Priorität. Der Fahrradfahrer, wir brauchen Radfahrstreifen, viel mehr Radfahrstreifen und bei einer Entschleunigung des Verkehrs. Gegenseitige Rücksichtnahme, dann nicht nur an Kreuzungen, ich finde es viel schlimmer, glaube ich, wenn alles getrennt ist, an Kreuzungen trifft man aufeinander. Und ich glaube, da sind ganz große Gefahrenquellen wirklich auch, wo Unfälle passieren können. Ne? Also von daher denke ich, Nebenrouten auch, haben wir ja auch Nebenroutennetze parallel kleine Straßen, wie zum Beispiel an der Bismarck-Kaiserdamm-Schillerstraße, die Routen hoch Knobelsdorf. Ne? Bergmannstraße jetzt auch als Fahrradstraße. Ne? Aber sonst generell gilt auch wieder, muss ich sagen, gegenseitige Rücksichtnahme und bitte, wir gehören zusammen, Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, und wir müssen gemeinsam damit umgehen und die richtigen Wege finden.
Das ist schön gesagt, das würde wirklich funktionieren, wenn die Leute sich dran halten, aber die Erfahrung der Menschheit zeigt, schauen Sie in die Todesstatistiken, dann wissen Sie, dass es anders ist. Und da können wir noch so oft auf Rücksichtnahme plädieren. Und wenn die Fahrradstrecken, weil Sie Bergmannstraße sagen, ich fahre da jeden Tag lang, oder Grimmstraße, ist auch Böckstraße und so weiter, solange die Autos auf die Fahrradstraßen drauf fahren können, fahren die drauf. Die werden immer dort fahren, weil sie wollen auch vorwärts kommen. Und das ist immer der Gegensatz. Der Autofahrer braucht nur aufs Gaspedal treten und schon ist er auf 50, 60. Der eine ist gestresst, dem einen seine Frau liegt im Krankenhaus, da hat er gerade einen Streit. Und die ganzen psychischen Stressfaktoren, die Leute drehen durch, die treten aufs Gas und dann ist ein Fahrradfahrer platt oder ein Fußgänger oder ein anderer Autofahrer. Und diese Sachen, der Mensch ist fehlbar. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Und deswegen wird man es nie ändern, dass die Menschen dabei sterben. Und deswegen muss man dafür sorgen, dass das nicht passieren kann. Und das geht nur, indem der Autofahrer nicht auf den Fahrradstreifen fahren kann, Wenn er in der Kreuzung auf den Fahrradfahrer oder Fußgänger trifft, ist es nicht ein Problem, weil da die Geschwindigkeiten angeglichen sind. Nee, da fahren die nicht ganz langsam.
Sie fahren ja nicht immer an der Kreuzung los, sondern sie fahren an die Kreuzung ran oder über
dann,
die Kreuzung
dann muss rüber. Ich das baulich so verändern, dass es nicht möglich ist, dass sie durchrasen. Ich bin durch Siedlungen gefahren, da haben die das so gemacht. Im Norden von Deutschland, unglaublich, so viel Poller und alles. Und die Autofahrer fahren wunderbar 10, 15 Stundenkilometer. Und die Fahrradfahrer daneben. Und
ja, das Gleiche habe ich auch in Amsterdam erlebt.
Ich hab gedacht, das gibt's nicht. Da würden hier alle auf die Barrikaden gehen.
Das ist allerdings so ein Fortschritt, das kann man dann auch drüber
sprechen. Da sagen die, ich kann doch hier nicht mit dem Auto langfahren bei so vielen Barrikaden. Und die fahren da wunderbar, schlängeln sich durch. Keiner protestiert. Ich dachte, das gibt's überhaupt nicht. Und es ist nicht möglich, dass du da durchrast.
Ich möchte jetzt nochmal gerne den Fahrradbeauftragten spielen hier, weil die Stelle ist ja seit einiger Zeit nicht besetzt. Das war eigentlich so ein bisschen ein Kummerkasten bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Früher ein Ansprechpartner für solche Unzulänglichkeiten, die jeder von uns täglich erlebt. Deswegen frage ich jetzt nochmal hier in die Runde unsere Gäste, ob hier noch Ideen sind auf ganz konkreten Stellen, Dinge zu verbessern in der Stadt. Gibt es da irgendwo Vorschläge konkrete oder Verbesserungsmaßnahmen? Hier meldet sich jemand, ich sehe es schlecht gegen die Sonne. Mikro einfach weitergeben, genau.
Ja, mein Name ist Martin Kaltwasser. Ich habe eine Frage an Herrn Gäbler. Und zwar hätte ich gern gewusst, Sie haben vorhin gesagt, also ich muss Ihnen ein bisschen widersprechen, dass die autofreundliche Politik vor allem in den 50er und 60er Jahren stattfand. Also meine Beobachtung ist die, dass die bis heute anhält und zwar ungebrochen. Und ich hätte gern gewusst, inwiefern in den Senatsüberlegungen auch noch viel grundlegendere Strategien vorhanden, jetzt verankert sind, genau das zu ändern und zwar richtig massiv, radikal zu ändern. Da muss ich übrigens auch Herrn Daubert recht geben, weil in dem Maße, in dem weiterhin Autostraßen gebaut werden, die A100 ist ja nur ein Beispiel, müsste eigentlich, also als adäquat natürlich der Fahrradverkehr auch ähnliche Wege bekommen, damit es einen Ausgleich gibt, eine Balance. Ich habe festgestellt, dass auf meinem Weg zur Arbeit statt Fahrradwege zu bauen, eine ganz wesentliche Straße durchgezogen wurde, die vorher eine extrem fahrradfreundliche Ecke war. Also in der Nähe von der Bundesdruckerei wurde diese Axel-Springer-Straße zum Spittelmarkt durchgezogen. Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass diese Straßendurchbrüche und Straßenvollendungen nach dem Stimmernplan komplett diesen fahrradfreundlichen Überlegungen widersprechen, sondern weiterhin eine autofreundliche Stadt in dem Sinne hier durchgezogen wird, dass dieses Schema Blockrandbebauung, Straße, Straßenraum, in dem alle zusammengefercht werden, in dem es keine Trennung gibt, dann einfach die fahrradunfreundliche Stadt weiterhin vorantreibt, während dann diese Überlegung der Rücksichtnahme aus meiner Sicht eben auch als sehr hilflos ausschauen, währenddessen diese gesamte Stadtmasterplan weiterhin komplett die autofreundliche Stadt durchzieht, ohne Rücksicht, und zwar. Und ich weiß auch warum, weil die gesamte Debatte komplett ideologisiert und emotionalisiert weiterhin ist. Stelle ich hier fest in dieser Stadt Berlin nach 25 Jahren. Und es gab einmal einen Lichtblick. Es war im Rahmen der internationalen Bauausstellung in der südlichen Friedrichstraße möglich, Blöcke nicht komplett durchzubauen, sondern aufzulockern und mit Wegen zu durchziehen. Das sieht dieser Masterplan Innenstadt überhaupt nicht vor, sondern es werden Blöcke geschlossen. Das ist eigentlich weiterhin der absolute Untergang dieser fahrradfreundlichen Stadtüberlegung und deswegen muss auf dieser Ebene überlegt werden.
Herr Staatssekretär Gäbler, das Quartier Spittelmarkt, das neue, ist angesprochen worden. Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass Sie eigentlich dieses integrierte Konzept zwischen Auto und Fahrrad eben gerade bei der Neubauplanung berücksichtigen. Haben Sie das jetzt vor Augen, die konkrete Situation?
Ja, ich versuche gerade das sozusagen jetzt zusammenzubringen, weil einerseits sich zu beschweren, dass Blöcke nicht durchquerbar sind, andererseits die Durchbindung der Axel-Springer-Straße zu kritisieren, die ja übrigens auch die Anlage von zwei neuen Fahrradstreifen bedeutet hat, und damit auch eine viel bessere Verbindung von Mitte nach Kreuzberg geschaffen hat, da konnten sie nicht vorher gar nicht durchfahren, offiziell. Natürlich haben es viele gemacht, indem sie einfach über den Gehweg gefahren sind, aber sie mussten als Radfahrer einen ziemlichen Umweg fahren, unter ungünstigen Bedingungen. Und sie haben jetzt eine Straße, wo sie vom Hallischen Tor in Richtung Zentrum, Nikolaiviertel und Ähnliches auf zwei breiten Fahrradstreifen fahren können. Und wenn sie sich einmal sie fahren ja regelmäßig da durch, ich auch, dann sehen Sie, wie viele Radfahrer das auch benutzen. Also es hat gerade dazu geführt, dass dort viel mehr Radfahrer fahren und auch durchfahren können, als es vorher der Fall war. Zur A100 auch der Hinweis, erstens würde das ja der Teilung der Verkehrsströme entsprechen, die Herr Tauber propagiert hat. Aber grundsätzlich ist es so, das dient ja der Entlastung der Innenstadt und ich schaffe natürlich damit mehr Raum, mehr Spielraum, um im Innenstadtbereich dort auch mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger zu schaffen. Und genau das ist auch das, was dann passieren soll. Schrittweise mit dem Weiterbau der A100 soll entsprechend auch auf den Durchfahrtsstraßen in der Innenstadt das Angebot für Radfahrer und Fußgänger eben auch verbessert werden.
Hier hatte sich jemand gemeldet. Kurz vorstellen vielleicht, nach hinten geben das Mikro.
Ja, Georg Balzer, Stadtplaner in Berlin. Ich habe zwei Fragen bzw. Anmerkungen. Wir haben ja hier Vertreter der Senatsverwaltung vor uns hauptsächlich und mich würde interessieren, ich bin jetzt hier von Mitte über Neukölln hierher gekommen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit bezogen auf Ihre Radverkehrsstrategie mit den Bezirken? Weil ich habe jetzt einfach mal beim Durchfahren erhebliche Unterschiede in der Qualität der Radwege feststellen können, also gravierende. Und die zweite Frage an Herrn Horn speziell. Ich weiß, dass es etwa bis 1990, 95 in Berlin ein komplett geschlossenes Netz von Industriegleisen gab. Und andere Länder in Europa, die haben diese Gleisanlagen, sofern sie nicht mehr genutzt wurden, komplett umgenutzt für separate Radverkehrswege. In der Veranstaltung heute wurde ja auch der Vergleich mit Kopenhagen nochmal herangezogen. Und Kopenhagen zum Beispiel hat so eine Art Autobahn, Radfahr, Highways, wo separate Radwege existieren mit Geschwindigkeitsangaben. Wie sehen Sie in Berlin die Möglichkeiten, dort in der Richtung tätig zu werden?
Wer möchte zuerst? Herr Gebler, Herr
Horn. Also vielleicht grundsätzlich nochmal zur Zusammenarbeit mit den Bezirken, dann kann Herr Horn das ja ergänzen. Wir arbeiten da sehr eng mit den Bezirken zusammen. Grundsätzlich sind die Bezirke ja auch für den größten Teil des Straßennetzes zuständig als Straßenbaulastträger und sind auch diejenigen, die Maßnahmen eigentlich initiieren und umsetzen müssen. Das, was Sie ansprechen, dass die Bezirke dort unterschiedliche Prioritäten setzen im Rahmen der ihnen direkt zur Verfügung stehenden Mittel, das ist ein Problem, was ich auch vorhin meinte, dass man eben gucken muss, dass man insgesamt in der ganzen Stadt gleiche Prioritäten dann auch für den Fahrradverkehr und die Instandsetzung von entsprechenden Anlagen setzt.
Das heißt, zweckgebundene Mittel nur vergeben, oder?
Naja, das ist aber genau der Punkt. Die Bezirke wollen einen Globalhaushalt und in diesem festlegen, wofür sie das Geld ausgeben. Das kann ich auch nachvollziehen. Das heißt aber, dass auch nicht alles Geld da ankommt, wo es eigentlich für gedacht ist. Mhm. Dann brauchen wir wieder Sonderprogramme oder Spezialtöpfe. Eigentlich muss die Logik aber eine andere sein, dass man immer insgesamt denkt. Und es gibt natürlich auch je nach politischer Führung in den entsprechenden Bezirk unterschiedliche Prioritätensetzungen. Da können wir als Senat auch nicht immer sagen, das musst du jetzt so machen, weil ich sage, dann müssen wir gar nicht, wir sind die Bezirke und das ist in unserer Hoheit. Also es muss da mal ein kooperatives Verfahren geben, das klappt an vielen Stellen, an manchen aber auch nicht.
Offenbar doch Sondertöpfe notwendig.
Also mit den Bezirken, es geht nicht ohne die Bezirke sind ja für die Umsetzung größtenteils verantwortlich, das ist nicht immer einfach. Aber wir sind schon eigentlich sehr engen Kontakt mit denen. Die Bezirke haben auch an der Erarbeitung der Radverkehrsstrategie selber mitgewirkt.
Wir hatten alle an einem Tisch?
Wir hatten, 13, das wäre ein bisschen 12. Nicht mehr so richtig handlungsfähig gewesen. Wir hatten einmal eine politische Ebene, wir hatten einen Baustadtrat mit am Tisch und wir hatten drei Tiefbauamtsleiter aus verschiedenen Bezirken, die mit daran gearbeitet haben und natürlich auch Tiefbauamtsleiterrunde insgesamt mit eingebunden
war. Da fehlten
war.
Die wahrscheinlich, die Georg Balzer gerade erwähnt.
Aber es ist natürlich richtig, die Bezirke gehen damit zum Teil unterschiedlich um.
Das heißt, Sie müssen mehr dafür werben, oder?
Ja, wir versuchen das so gut wie es geht auch zu tun.
Also aber warum laden Sie die nicht so extra herzlich nochmal ein?
Machen wir ja alles.
Wir laden die alle Vierteljahre ein. Trotzdem gibt es Grenzen der Überzeugungsfähigkeit.
Okay. Ja. Wer hat hier aber noch eine Frage?
Es gab noch die Frage nach den Fahrradschnellwegen. Also ich kann jetzt nichts zu den 90er Jahren in Berlin sagen. Da habe ich noch nicht gelebt. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren hier. Wir haben in der Radverkehrsstrategie im Entwurf auch das Thema Fahrradschnellwege, wie man das noch nennen will, auch drin. Auch mit dem Ziel, mal ein Modellvorhaben zu erproben. Also gerade, weil wir schon auch der Auffassung sind, ähnlich wie in Kopenhagen, wir müssen das Radfahren auch gerade für längere Distanzen noch interessanter machen, auch für Alltagswege. Da hilft ja ein bisschen die technische Entwicklung, Stichwort Elektrofahrräder, Pedelecs, die sind schlicht und einfach auch Reichweitenverlängerer für den Alltagsradverkehr. Und wir haben also ein Modellprojekt, mal so einen Radschnellweg radial von außen, vielleicht auch über die Grenze Berlins hinaus, zusammen mit einer Nachbargemeinde mal zu entwickeln. um sowas mal zu erproben, eventuell auch zusammen mit einem Projekt, das vom Bund im Rahmen des Schaufensters Elektromobilität gefördert wird, weil wir da schon Potenziale sehen. Ob das so aussieht wie in Kopenhagen, muss man mal schauen. Ich habe mir das angeschaut. Wir fahren auch demnächst nochmal nach Kopenhagen, um das nochmal genauer anzugucken. Das hängt einfach auch von den Flächen ab, die man da zur Verfügung hat, was für eine Route geeignet ist. Auch in Kopenhagen sind die nicht komplett separat geführt, sondern zum Teil einfach schlicht nur relativ breite Radwege an normalen Hauptverkehrsstraßen. Es gibt auch nicht überall diese schönen Anzeiger, wann die nächste Grünphase ist an der Ampel. Das funktioniert auch nicht immer, aber auch das ist etwas, über das wir nachdenken.
Ich war übrigens gerade in Kopenhagen und kann das bestätigen, dass es dort nicht alles so schön ist, wie es einem geschildert wird. Ja, also lohnt sich aber im Grunde nicht wirklich. Sie können sich die Dienstreise sparen und lieber hier in die Bezirke gehen und sich alle Orte zeigen lassen, die nicht funktionieren. Hier hatte noch, war da noch eine Nachfrage? Oder?
Ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Also, ich finde, wenn wir wissen wollen, wie die Zukunft aussieht, dann müssen wir uns nur die Gegenwart anschauen, denn Zukunft ist gelebte Gegenwart. Und was wir erleben ist, dass leider der Radverkehr extrem vernachlässigt wird. Ich bin kein Autohasser, früher war ich konsequent nur Fahrradfahrer, aber ich habe mittlerweile selber Autos und Fahrradfahrer sind auch keine besseren Menschen als Autofahrer. Der einzige wesentliche Unterschied, und das ist ein sehr großer Unterschied, den man immer beachten sollte, ist, dass der Fahrradfahrer, wenn er sich nicht richtig verhält, sich immer selbst gefährdet. Er ist ein weiches Ziel. Der Autofahrer sich aber erstmal nicht selbst gefährdet, denn er hat außenrum einen Schutzpanzer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen dürfen wir auch nicht so auf die Fahrradfahrer schimpfen, obwohl ich selber ständig auf die schimpfen könnte, weil wenn ich im LKW unterwegs bin, die mich dermaßen von allen Seiten rechts überholen, links überholen, schneiden. Ich bin so am Fluchen, das glaubt ihr überhaupt nicht, wenn ich durch die Böckstraße fahre, denke ich, das kann überhaupt nicht wahr sein. Aber ich sage mir immer, sie gefährden sich selber. Und ich bin nicht in Gefahr, wenn die mich rammen. Ja? Das heißt also, ich muss aufpassen, denn ich bin der, der den anderen schwer verletzen kann. Der Autofahrer hat eine extrem hohe Verantwortung, deswegen muss der Autofahrer auch die Folgen seines Verhaltens tragen und das, finde ich, ist ein großes Manko, die trägt er nämlich nicht. Er hat eine Versicherung. Und ich finde, ein Autofahrer müsste grundsätzlich immer Schuld bekommen, wenn er mit einem weichen Ziel einen Unfall hat. Wenn er mit einem Fußgänger oder einem Fahrradfahrer einen Unfall hat, auch wenn der ihm reinläuft. Dann würden sich erstens die Autofahrer wesentlich anders verhalten, denn sie wissen, oh, wenn ich hier einen reinfahre, selbst wenn der mir reinläuft, bin ich schuld. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn nur wenn er Folgen zu tragen hat für sein Verhalten, ist er gefährdet in dem Moment Menschen. Und das muss einem als Autofahrer immer bewusst sein. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn ich ins Auto steige, denke ich mir, fahr mal langsamer, Mensch. Die Eile, die rechtfertigt keinen Unfall, keinen schweren Unfall oder sonst wie, ja.
Ja, ich denke, das war nochmal ein wichtiges Plädoyer für die gegenseitige Rücksicht und Vorsicht, die wir auch mit dem Kampagnenthema vorhin angesprochen haben. Aber ich möchte noch, bevor Staatssekretär Gebler zum nächsten Termin muss, vielleicht noch so ein paar Anreize geben oder Ideen geben, wie wir auch das Thema aus der kreativen Sicht vielleicht nach vorne bringen können. Ich habe einfach nur mal so ein paar Stichworte gelesen. Dress to Move war ein Slogan, den Fahrradbekleidung und Accessoires zum Beispiel von Veloprojekt Fahrradladen Mehringhof in die Welt gesetzt hat. Das fand ich sehr schön. Sie haben sich zusammengetan mit Kostümen und Bühnenbildnern und zeigen ihre neueste Kollektion am 30. September in der Galerie R13. Das heißt, es sind so Trendsetter auch in Berlin unterwegs, die man auch mehr unterstützen könnte, auch kommunikativ. Es könnte eine Seite geben auf der Senatsverwaltung, die das miteinander verlinkt. Fahrrad und Design, es ist gerade ein Wettbewerb ausgelobt worden in Hannover, aber leider internationales Fahrraddesign, wo alle möglichen Kreativen eingeladen waren, jetzt ihre Entwürfe abzugeben. Und wir haben auch in anderen Städten wie New York und London Fahrräder im Mietsystem, die nach ihren Bürgermeistern benannt wurden, habe ich gehört. Wir haben aber noch kein Wovi-Bike. Also es gäbe sehr viele Mittel. Ja, aber das sind so Marketing-Sachen, denke ich mal, die auch das Thema hier als Sympathieträger rüberbringen würden. Und ich denke mal, da kann man sich in jeder Stadt immer wieder auch neue Ideen holen. Und wir müssen da alle gemeinsam auf jeden Fall an einem Strang ziehen, denn es ist ein unaufhaltsamer Trend. Ich glaube, das haben wir alle festgestellt. Wir brauchen nur aufs Tempelhofer Feld gucken. Da sind alle Arten von mobilen mobilen Reserven hier aktiviert, die ohne Strom auch sogar auskommen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren und mitdiskutiert haben und auch hier herzlichen Dank an die geduldigen Gäste. Draußen ist es ja noch viel sonniger als hier drin. Wir kriegen ja immer nur die Reflexionen. Insofern möchte ich Sie alle nochmal einladen, hier Gespräche weiterzuführen. Wir haben Wein und Wasser nebendran stehen und ein paar Salzstangen und können die Gespräche dann fortsetzen.
Hier liegt noch ein bisschen was zur Kampagne auch vorne, wer das mitnehmen möchte.
Prima, danke.